In dieser Sendung heute Nachmittag begrüßt Sie herzlichst Claudia Kiesel. Das war schon ein großes Ereignis am letzten Sonntag, wo Jesus in der Synagoge einen Mann von einem unreinen Geist befreit hat, wo die Leute von Entsetzen gepackt waren und voll Staunen. Das Evangelium vom kommenden Sonntag, das wir heute gemeinsam betrachten werden in dieser Sendung, da steht im Mittelpunkt des Textes eine ganz schlichte Begebenheit. Jesus kommt aus der Synagoge. Die Schwiegermutter des Petrus hat Fieber und liegt im Bett. Jesus geht zu ihr hin, fasst sie bei der Hand, richtet sie auf und sie wird gesund. Eigentlich eine ganz schlichte Begebenheit. Erwarten wir heute eigentlich, dass Gott auch in unserer Zeit jetzt Menschen körperlich heilt? Oder erwarten wir das gar nicht mehr? Die Bibel geht davon aus, dass Jesus Menschen von körperlichen Gebrechen geheilt hat. Und so ein Evangelium wie das vom Sonntag, das möchte uns Mut machen, daran zu glauben, dass Jesus auch heute nicht nur die Seele des Menschen heilt, das tut er auch, aber er hat den ganzen Menschen im Blick, auch seine körperlichen Gebrechen. Schwester Petra Maria Grünert aus dem Franziskanerinnenkloster Maria Stern in Augsburg und Klinikseelsorgerin am Klinikum Vincentinum in Augsburg, sie führt uns heute Nachmittag in dieser Bibelsendung durch die biblischen Texte. Heiße ich Sie herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, liebe Frau Kiesler, ein herzliches Grüß Gott Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern heute Nachmittag bei Höre Israel.
Schwester Petra, als Klinikseelsorgerin, da sind Sie konfrontiert mit Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten leiden. Gleich zu Beginn dieser Sendung, welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem Alltag? Erwarten Menschen eigentlich, dass Gott auch heute noch körperlich heilt?
Meine bisherigen Erfahrungen in den letzten 5 Monaten sind sehr unterschiedlich. Von Menschen, die sagen, ja Schwester Petra, ich glaube schon an Gott. Aber ich erlebe so in den Gesprächen, dass die Menschen nicht die große Erwartung haben, dass Gott sie heilt, sondern dass sehr viel Erwartung eben in unsere Medizin, in die Ärzte, in die Medikamente gesteckt wird. Und Gott kann schon auch noch seinen Beitrag dazu leisten. Und so diese große Erwartung, dass Jesus mich jetzt heilen kann, habe ich bis jetzt bei den wenigsten angetroffen. Ich versuche natürlich auch im Gespräch immer, auch ein Stück weit dann, wenn es sich ergibt, auch auf das Gebet, auf die Krankensakramente wie die Krankensalbung, die Krankenkommunion hinzuweisen, dass es doch auch Heilmittel sind, die uns Gott, die uns Jesus anbietet, um in dieser Krankheitssituation die Einzelnen eben auch zu berühren, zu stärken. Und da erlebe ich dann schon, dass die Menschen in ihrer Notsituation nicht groß abgeneigt sind, diese Krankensakramente von Krankensalbung und Krankenkommunion auch zu empfangen. Aber so im Gespräch direkt, dass sie wirklich Heilung von Jesus, von Gott erwarten, habe ich bis jetzt in den wenigen Monaten selten erlebt.
Dann wollen wir jetzt im Gebet uns öffnen für das vollmächtige Wort, das Jesus in unser Leben hineinsprechen möchte und auch Heilung auf verschiedenste Art und Weise bewirken möchte.
Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich und danken dir, dass du uns das Leben schenkst. Jeden Tag neu dürfen wir uns auf dich ausrichten. Und wir loben und preisen dich und danken dir auch für das lebendige Wort, das du uns in Jesus schenkst, in deiner Offenbarung, dass wir auf Jesu Wort hören und schauen können und auch erleben, wie Jesus die Menschen berührt, heilt und das Reich Gottes verkündet. Und so bitten wir jetzt dich um den Heiligen Geist. Öffne unser Herz für das lebendige Wort, das uns heilen, befreien, erleuchten und stärken will. Sprich jetzt zu jedem Einzelnen von uns dein Wort in die Situation unseres Lebens hinein, das wir brauchen, um im Glauben und Vertrauen an dich zu wachsen, um innerlich heiler und befreit zu werden. So bitten wir auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, auch der Fürsprache der Mutter, der Heil der Kranken, um deine Gegenwart jetzt in unseren Herzen. Amen.
Amen. Der kommende Sonntag, das ist der 5. Sonntag im Jahreskreis, im Lesejahr B. Wenn Sie jetzt mitlesen können, wollen, dann haben Sie vielleicht ein Schott-Messbuch zur Hand. Wie gesagt, 5. Sonntag im Jahreskreis ist leicht zu finden. Ich gebe Ihnen auch gerne die Bibeltexte jeweils vor dem Lesen bekannt, so dass, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, diese auch direkt in der Bibel nachschlagen können. Die erste Lesung vom Sonntag ist entnommen aus dem Buch Hiob, Kapitel 7, die Verse 1 bis 4 und 6 bis 7. Hiob ergriff das Wort und sprach: Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf den Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich, wann darf ich aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, der Faden geht aus, sie schwinden dahin. Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der ersten Lesung dieses 5. Sonntags im Jahreskreises begegnet uns ein Abschnitt aus dem alttestamentlichen Buch Hiob. Dieses Buch ist vielleicht den einen oder anderen noch bekannt, dass es um die große Frage des Leids des Menschen geht. Warum lässt Gott das Leid zu? Es ist ein Lehrweisheitsbuch im Alten Testament, das vor dem großen Buch der Psalmensammlung im Alten Testament zu finden ist. Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Religionsunterricht oder aus anderen Veranstaltungen, wie es dem Hiob ergangen ist. Er gilt als einer, dem es gut geht, der reich und begütert ist, der eine große Familie, viele Kinder hat und der als gerechter und frommer Mann gilt. Und dieser gerechte und fromme Mann, der in seinem Leben viel Gutes tut, der wird nun selbst getroffen von Krankheit und Leid. Sein großer Besitz wird recht groß zerstört durch Naturereignisse, aber auch durch den Schaden durch andere Menschen. Der Großteil seiner Kinder kommt ums Leben und doch hält er fest an seinem Glauben, dass Gott gut ist. Wenn wir persönlich dieses Buch Hiob im Alten Testament persönlich lesen und betrachten, fällt es uns nicht leicht, all diese Kapitel zu verstehen. Und heute aus der ersten Lesung ist uns ein wenige Verse aus dem 7. Kapitel überliefert und angeboten in der Liturgie der Kirche, darauf zu hören, darauf zu schauen und uns zu fragen, was hat das mit mir zu tun, was Hiob in diesem Abschnitt erlebt. Wenn wir die ersten Kapitel des Buches Hiob mal vielleicht nachschlagen und lesen, werden wir entdecken, dass diesem ganzen Leidgeschehen im Himmel eine Diskussion zwischen Gott und dem Satan vorausgeht. Gott, der als der Gute, als der Lebensspender ist, steht, der dem Menschen das Gute will, ist in einer Disputation, in einem Gespräch mit dem Satan, der ja auch als Vater der Lüge und des Leides gilt. Und Satan tritt vor Gott und kommt mit ihm ins Gespräch, ob nicht dieser Hiob nur zu seinem eigenen Nutzen das Gute tun will, damit Gott ihm nicht schadet, oder ob es ihm wirklich um Gott geht. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und Hiob in den ersten Kapiteln wird deutlich, dass Gott es zulässt, dass der Satan diesen gerechten und frommen Hiob in Versuchung führen darf. Gott ist aber nicht der Verursacher des Leides, weil er der gute und liebende Gott ist. Aber er lässt es zu, dass der Satan, der das Leben zerstören will, der dem Menschen Schaden zufügen will, er lässt es zu, dass er an Job handeln darf, unter der Bedingung, dass er ihm aber das Leben lässt. Diese Einleitung zum Buch Job geht voran, und wenn man das Buch Job in der persönlichen Betrachtung einmal sich Zeit nimmt zu lesen, da tauchen dann einfach auch in dem Leid des Jobs alte Freunde auf, die mit ihm hin und her diskutieren, was denn die Ursache seines Leids sein könnte. Und dieser heutige Abschnitt, den wir eben gehört haben, der spricht so von einer ersten Antwort, von einer ersten Aussage, die dieser leidende Job seinen Freunden auf die ersten Ratschläge gibt oder selber sein Leid betrachtet und versucht, vor sich selbst eine Antwort zu finden. Das heißt ja zu Beginn, Job ergriff das Wort und sprach zu seinen Freunden, aber auch so vor dem Angesicht Gottes in seinem Überlegen und Beten. Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wenn wir diese Worte hören und betrachten, dann mag es sein, dass es uns persönlich auf den ersten Blick nicht anspricht. Wer von uns Zuhörern steht denn heutzutage schon im Kriegsdienst? Wer von uns ist heute noch ein Tagelöhner? Aber vielleicht ist hier auch einfach der Blick auf den Menschen gerichtet, der kämpft in seinem Leben um das Leben und hat oft die ein oder anderen Widerwärtigkeiten als Gegenüber. Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Ja, was ist denn ein Tagelöhner? Ein Tagelöhner war in der Antike ein Mann, der von früh bis spät für andere Menschen gearbeitet hat, ihnen gedient hat, um am Abend seinen Lohn zu bekommen, damit er für sich und seine Familie sorgen kann, einen Tageslohn, der für den nächsten Tag wieder anhält. Er hat quasi fast eine Arbeit getan wie ein Sklave, den ein Herr hatte. Und so fühlt sich dieser Job auch in seinem Leben, obwohl er ja der Großunternehmer war, der Tausende von Kamelen und Rindern und Schafen hatte, die aber durch Naturereignisse zerstört worden sind in der Zeit zuvor, dass er sich vorkommt wie so ein Tagelöhner nun. Er selbst hatte viele Tagelöhner angestellt. Und so philosophiert dieser Job in seinem persönlichen Leid, in seinem Schmerz über den Sinn des Lebens. Wenn auch diese Worte durch sein Herz dringen lässt, wie ein Knecht ist der Mensch, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf den Lohn wartet. Als Mensch sind wir Menschen in Erwartung, die uns nach etwas sehnen, nach Ruhe im Schatten, wenn es anstrengend und heiß ist, oder nach dem erwarteten Lohn nach unserer getanen Tagesarbeit. Aber Job drückt es aus, dass vieles in seinem Leben als Enttäuschung erscheint. Wenn er diese Worte gebraucht, so wurden Monde voller Enttäuschung mein Erbe. Und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Wenn er auf sein Leid, auf sein Leben blickt und nachts nicht schlafen kann, dann sieht er den Mond. Und er ist enttäuscht, dass er immer noch voller Schmerz ist, obwohl er, der Fromme und Gerechte, ja vor Gott viel Gutes tut. Nächte voller Mühsal teilt man mir zu, spricht er. Vielleicht klingen diese Worte aber doch bei Ihnen persönlich an. Vielleicht leben Sie zurzeit selber in einer Situation des Leids und der Krankheit, wo Sie nachts nicht schlafen können. Jetzt in diesen Tagen, wo auch der Vollmond an unserem Himmel steht, wo wir die Mühe haben, nachts nicht schlafen zu können, weil uns vielleicht seelische Not oder körperlicher Schmerz nicht schlafen lässt. Wir sind voll Enttäuschung, weil Gott uns vielleicht momentan nicht hilft in unserem Leid. Und so beschreibt auch Job mit seinen eigenen Worten so eine Situation, wenn er sagt, wenn ich mich niederlege am Abend, dann habe ich die Sehnsucht, wann kann ich denn wieder aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert? Und ich frage mich, wann darf ich wieder aufstehen? Mir geht es manchmal so, wenn ich nicht schlafen kann, dass die Nacht oft lange nicht vergeht und ich mich auch frage, wann kann ich denn aufstehen, wann ist es soweit, und ich wälze mich unruhig im Bett hin und her, vielleicht von seelischer Not bedrängt oder auch körperlicher Schmerz. So geht es unzähligen Menschen, dass wir eher diese Enttäuschung im Leben auch erfahren. Und so spricht vielleicht dieser Job uns aus dem Herzen, wenn wir in einer ähnlichen Situation stehen, wenn er auch dieses weitere Bild aufgreift und sagt, schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage. Der Faden geht aus, sie schwinden dahin. So ein Weberschiffchen war so ein kleines Schiffchen, das man zwischen die gespannten Schnüre durchgeführt hatte, um ein Stück Stoff zu weben. Und wir kennen auch dieses Bild von unserem Lebensteppich, der am Ende unseres Lebens zu Ende gewoben ist und die Fäden abgeschnitten werden und auch die ein oder anderen Schwierigkeiten unseres Lebens, Knoten unseres Lebens auch in diesem Lebensteppich drin sind. Aber doch auch dieses Bild immer wieder uns vor Augen gestellt wird, wenn wir dann diesen Lebensteppich auch auf die andere Seite umdrehen und die Verknotungen auf die Rückseite drehen, dass doch Gott in unserem Leben oft auch mal ein schönes Muster, trotz vielem Leid, das wir erfahren, auch kreativ in unserem Leben vollbracht hat. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht schlafen können, wenn wir leiden, dann sind wir eher dem Gedanken näher dran, dass unser Leben nur ein Hauch ist, nur ein kleiner Moment im Blick auf die große Ewigkeit. Und so spricht auch dieser Job aus dem Alten Testament, dass er daran denkt, dass mein Leben nur ein Hauch ist und er das Gefühl hat, nie mehr Glück sehen zu können, weil er so tief in seinem Leid, in seiner Krankheit drinsteckt. Er erfährt nicht nur körperliches Leid, er hat seine Kinder verloren, er hat seinen Besitz verloren und er ist konfrontiert mit seiner Situation. Und es stellt sich auch die Frage, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Denn diese Menschen aus dem Alten Testament waren von einer Einstellung geprägt, dass wenn jemand Leid erfährt, könnte ja sein, dass dahinter irgendeine Sünde gegenüber Gott steckt. Aber dieser fromme und gerechte Job, er war sich keiner Sünde bewusst. Er hat versucht, die Gesetze des alten Bundes zu halten, die Gebote des Mose, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Er hat gebetet, er hat Gottesdienst gefeiert, er war gut zu seinen Tagelöhnern, zu seinen Sklaven, zu seiner Familie. Warum lässt Gott ihn nun leiden? Und er findet in diesem Dialog mit seinen Freunden bis jetzt keine Antwort. Gott lässt es noch offen. Und es ist dieser Schnitt, dieser Abschnitt, der uns heute in der ersten Lesung für diesen Sonntag zur Betrachtung von der Kirche vorgelegt wird. Eines macht Job. Er wendet sich nicht von Gott ab in seinem Leid, sondern er bleibt im Kontakt mit Gott, an den er glaubt, an den er vertraut, und er beginnt sein Leben vor Gott auszubreiten und ihn anzuklagen. Ja, sein Gebet ist nicht nur ein Bittgebet, es ist auch ein Klagegebet. Aber das können wir vielleicht von diesem Job lernen an diesem Sonntag, dass sich in all dem Leid, das er erfährt, sich Job nicht von Gott abwendet. Er wendet ihm nicht den Rücken zu und schaut woanders hin. Nein, er hält in seinem Herzen, in seinem Geist, seinen Blick auf Jahwe, den Befreier aus Ägypten, den Retter Israels, dem Gott, der sagt, ich bin, der ich bin da für dich. Er hält den Kontakt, die Beziehung und klagt ihn an, warum er so ein Leid erfährt. Wenn wir wissen wollen, wie es dem Job am Ende ergeht, er hält in der Treue, in diesem Kontakt zu seinem Gott im Glauben fest. Er trägt dieses Leid durch. Und am Ende dieses Buches Job im Alten Testament wird dann erzählt, dass Gott ihm wieder 7 Kinder schenkt und einen doppelt so großen Besitz, den er vorher hatte, weil sich Job nicht von Satan hat abbringen lassen, an Gott zu zweifeln, ihm den Rücken zuzukehren. Und das ist vielleicht das große Geschehen, das wir aus dieser ersten Lesung, aus diesem Buch Job auch mitnehmen können. Wir dürfen all unserem Leid Gott unsere Klage bringen. Wir dürfen ihm wirklich alles sagen, was wir nicht verstehen, was uns bedrückt oder sogar erdrückt. Und es gibt einzelne Stellen, wo Job dieses Gebet ausdrückt und er doch in ein Stück weit des Lobpreises immer wieder auch einschwingt, wenn er sagt, alles habe ich von Gott bekommen, warum soll er mir nicht alles nehmen? Gelobt und gepriesen sei der Herr. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, bei der kommenden Musik vielleicht einfach auch im Herzen einmal nachzudenken, wie gehe ich in meinen persönlichen Leiterfahrungen um? Kann ich noch im Kontakt mit Gott sein, ihm meine Klage bringen, ihm vielleicht aber auch Lobpreis und Dank bringen? Oder wende ich mich von ihm ab, will ich nichts mehr von ihm wissen? Was ist mein persönliches Verhalten in Leiterfahrungen? Oder wenn ich Menschen begegne, die Leid erfahren, wie komme ich mit ihnen ins Gespräch? Gebe ich ihnen Ratschläge, die Schläge sein können? Oder kann ich einfach dieses Leid ohne Antwort auf die Frage warum mit ihnen aushalten? Ich lade Sie ein, lassen wir uns von diesem leidenden Job aus dem Alten Testament inspirieren. Und machen wir uns vielleicht auch die ein oder anderen Worte von ihm zu eigen, wenn wir in ähnlicher Situation sind. Hören wir bei der Musik in unser Herz und lassen wir das Wort nachklingen.
In unserer Bibelsendung, in der wir schon mal den kommenden Sonntag in den Blick nehmen mit den Texten, die uns geschenkt werden, den Bibeltexten der Heiligen Messe, kommen wir jetzt zur zweiten Lesung. Diese ist entnommen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 16 bis 19 und 22 und 23. Brüder, wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Abschnitt aus dem 9. Kapitel im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus hat ganz oft das Wort Evangelium im Text. Es zieht sich fast durch alle Verse hinzu, dass Paulus davon spricht. Es liegt fast ein Zwang auf ihm, das Evangelium zu verkünden, und er kann es nicht unterlassen. Dieses Wort Evangelium heißt übersetzt die frohe Botschaft. Und zur Zeit Jesu, zur Zeit der Römer, war mit dem Begriff Evangelium eigentlich im Ursprung die Botschaft des römischen Kaisers damit verbunden. Die Gesandten des römischen Kaisers sind in das römische Reich hinausgeritten und haben die Erlasse, die Befehle des römischen Kaisers, seine Gnadenerweise auf den öffentlichen Plätzen verkündet als das Evangelium. Der römische Kaiser zur Zeit Jesu und des Apostels Paulus, er hatte sich ja auch den Titel oft eines Gottes angenommen, der göttliche Kaiser von Rom, und ließ sich auch als Gott verehren, sodass es ja auch bald in den ersten Christenverfolgungen dazu kam, dass viele Christen gezwungen werden sollten, den römischen Kaiser als Gott anzubeten. Und viele ihr Leben gelassen haben als Märtyrer, weil sie das nicht getan haben. Das Evangelium, das aber der Apostel Paulus von Anfang an verkündet, ist die frohe Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Messias. Und in diesem 9. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, da antwortet der Apostel Paulus auf einige Anfragen, die eben aus seiner gegründeten Gemeinde in Korinth an ihn herangetragen wurden. Und er stellt sich diesem 9. Kapitel als Vorbild eines Apostels vor Augen, weil es zu vielen Streitigkeiten kam. Das große Thema, was ist unsere Freiheit, wie können wir leben? Und er aber auch da immer wieder zu Wort kommt, dass wir auch die persönliche Freiheit auf Rücksicht von schwächeren Gläubigen zurückstecken, um sie nicht in die Irre zu führen. Aber das Hauptwort in diesem Abschnitt ist das Wort Evangelium. Und wir werden es dann gleich auch im Markus-Evangelium hören, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu predigen und das Reich Gottes, das Evangelium zu verkünden. Was will uns Paulus mit dieser zweiten Lesung an diesem Sonntag uns heute zusprechen? Was können wir von seinem Brief und seiner Botschaft mit in unseren Alltag nehmen? Paulus sagt, wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Jeder Getaufte und Gefirmte ist von seinem Wesen her eigentlich auch gesandt, Jesus in seinem Alltag zu verkünden. Aber wir haben in unserem Alltag das oft den Profis überlassen, in den letzten Jahrzehnten, den Priestern, den Religionslehrern, den Ordensleuten. Sie sollten Jesus den Menschen verkünden und wir haben uns oft zurückgelehnt. Und jetzt erleben wir eine Situation, dass viele Kinder, Jugendliche nicht mehr viel wissen von diesem Evangelium, vom wirklichen Inhalt der Evangelien, von der Hauptbotschaft des Christentums, weil es in den letzten Generationen immer an andere delegiert wurde und oft in der eigenen Familie vernachlässigt wurde. Paulus ist voll ergriffen von Jesus, weil er diese Erfahrung gemacht hat, wenige Jahre vorher, als er die ersten Christen als gesetzestreuer Pharisäer und Jude verfolgt hat, weil sie sein Gottesbild gestört haben, dass dieser Verfolger Paulus, der vorher der Saulus war, diesem auferstandenen Jesus Christus persönlich vor Damaskus begegnet ist. Vor gut 10 Tagen haben wir das Fest Pauli Bekehrung gefeiert. Als Paulus um die Mittagszeit vor den Toren Damaskus ein helles Licht erfasst und er die Stimme hört, Saul, warum verfolgst du mich? Und er ihn fragt, wer bist du? Und diese Stimme zu ihm sagt, ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Dieser Saulus, der zum Paulus wurde, er ist Jesus dem Auferstandenen begegnet. Vorher in seinem Leben ist er dem irdischen Jesus scheinbar in Jerusalem nicht begegnet, aber jetzt diesem Auferstandenen. Und diese Begegnung hat ihn so erfüllt, tief geprägt und ergriffen, dass er einen innerlichen Zwang in sich spürt, dieses Evangelium, das Jesus lebt, dass er der auferstandene Messias ist, den der Vater gesandt hat, um die Liebe Gottes, die der Vater zu jedem Einzelnen zu uns hat, zu zeigen, zu verkünden. Das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, das, diese Botschaft weiterzutragen, das ist das große Auftrag, die große Berufung des Paulus geworden, der in wenigen Jahren ohne die heutigen modernen Verkehrsmittel viele Völker und Länder bereist hat und ihnen das Evangelium von Jesus, dem auferstandenen Christus und Messias, gebracht hat. Und hier in diesem Abschnitt geht es so ein bisschen um den Auftrag, um den Lohn, wie verhalten wir uns als Christen, wenn ich etwas tue für das Reich Gottes, habe ich nicht das Recht auf einen Lohn, dass andere mich bezahlen. In der Kirche in Deutschland gibt es viele auch hauptamtliche Mitarbeiter, die bezahlt werden für ihre Arbeitsstunden, wenn sie im Religionsunterricht in den Gemeinden als Gemeindepastoralreferenten stehen, weil sie da einen Dienst im Reich Gottes tun. Und hier bringt eigentlich Paulus einen Gedanken, wo er irgendwie auf seinen Lohn verzichtet, der ihm eigentlich zustehen würde, weil er aus einer inneren Leidenschaft und Berufung heraus das Evangelium verkündet, wenn er sagt, wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Es war anscheinend Brauch geworden, die Missionare, die durch die Gegend zogen, um das Reich Gottes zu verkünden, das Evangelium, dass die von anderen unterstützt wurden, finanziell, aber auch fürs leibliche Wohl, dass andere für sie gesorgt haben. Und Paulus sagt, ich verzichte darauf, ich kann eh nicht anders als das Evangelium verkünden, aber ich kann auch noch mit meiner Händearbeit arbeiten, um meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Das beschreibt er ja in einem anderen seiner Briefe. Und so sagt er, so habe ich die innere Freiheit, dass ich von niemand abhängig war. Ich habe mich selber für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Paulus hat sich der Situation angepasst, wenn er sagt, den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Er hat sich nicht herausgestellt als ein großer Missionar, dem man dienen muss, dem man versorgen muss, sondern er ist auf Augenhöhe mit den unterschiedlichsten Gruppen in der Gemeinde, in den Menschen vor Ort in Beziehung getreten, um den Schwachen eben ein Schwacher zu werden, um von ihnen einige zu gewinnen, die ihr Herz öffnen für die Botschaft des Evangeliums. Er hat versucht wirklich, allen gerecht zu werden, wenn er sagt, um wenigstens einige zu retten, dass sie an Jesus, den Auferstandenen, glauben. Und das alles tut er um dieses Evangeliums willen, um an dieser Verheißung teilzuhaben. Wer in seinem Herzen glaubt, Jesus ist von den Toten auferstanden und mit seinem Mund bekennt, er ist der Herr, den wird der Vater retten. Wie es in seinem Römerbrief mit ähnlichen Worten formuliert. Die Verheißung des Evangeliums, wer Jesus als den Herrn annimmt, glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, der wird ewiges Leben erhalten, der wird zu einem Kind Gottes durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Welche Botschaft, welches Evangelium, welche gute Botschaft hören wir denn in unseren Tagen? Was dringt denn Tag für Tag an unser Ohr? Wenn wir die Nachrichten aufhören, sind es oft keine guten und frohen Botschaften, die wir hören, von den unendlichen Verhandlungen der Politiker, die sich nicht einigen, von Anschlägen in irgendwelchen Ländern des Nahen Ostens oder Afrikas, von Terroranschlägen, von vielen Kranken, dessen Botschaft an unser Ohr dringt, aus unserem Bekannten- und Freundeskreis. Meistens hören wir keine guten und frohen Nachrichten. Und doch geht es um das Evangelium, das uns verheißen ist, das eine befreiende, heilende, frohe Botschaft für uns hat. Was ist für mich das Evangelium? Vielleicht ist das die Frage, die uns auch der Apostel Paulus durch die zweite Lesung an diesem Sonntag stellen will. Was ist für mich das Evangelium von Jesus? Was ist für mich der Kernsatz? Wo habe ich es in letzter Zeit gehört und wo bin ich bereit, es auch anderen Menschen, die mir begegnen, zu verkünden? Jeder von uns ist wirklich gerufen und gesandt in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Firmung, die Menschenfurcht zu überwinden, die wir jetzt lange haben, die uns prägt, um vielleicht einen neuen Schritt zu wagen. Einem Menschen, den wir in den nächsten Tagen begegnen, vielleicht einen Satz des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus mitzuteilen. und wir ahnen und merken es in unserem Herzen, wie schwer uns vielleicht es fällt, diese Hemmung niederzulegen. Aber bitten wir den heiligen Paulus, dass er uns hilft mit seiner himmlischen Fürsprache, dass wir selber erfüllt werden vom Evangelium Jesu Christi, dass wir es dann auch betrachten, dass wir es anderen weitersagen können. Heiliger Paulus, hilf uns allen, alles zu werden, um auf jeden Fall einige zu retten, um des Evangeliums willen und der Verheißung, die uns teilhaben lässt am Reich Gottes.
In aller Früh, noch in der Nacht, stand Jesus auf und ging hinauf.
Hören wir jetzt das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel, die Verse 29 bis 39. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Früh, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr hören wir an jedem Sonntag im Jahreskreis einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, eins der vier Evangelien im Neuen Testament, das an zweiter Stelle nach Matthäus in der Heiligen Schrift zu finden ist, ist das älteste und kürzeste Evangelium mit seinen 16 Kapiteln, das uns die Kirche überliefert hat. Es ist schon gut 2000 Jahre fast alt, und diese nüchternen und knappen Worten schildern uns immer wieder neu, was Jesus getan, gesagt hat, was seine Botschaft ist. Und seit letztem Sonntag hören wir immer wieder aus dem ersten Kapitel einige Verse, wo es heißt, dass Jesus sich in Kapharnaum befindet. Und letzten Sonntag hat er am Sabbat in der Synagoge von Kapharnaum mit Vollmacht gepredigt und das Wort Gottes ausgelegt und gleichzeitig einen Mann geheilt, der von einem Dämon besessen war. Und heute geht es weiter. Der Gottesdienst in der Synagoge scheint vorbei zu sein, und es heißt, Jesus ging, er verließ die Synagoge und ging zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Wer von Ihnen schon mal auf einer Pilgerfahrt im Heiligen Land war und auch am nördlichen See von Galiläa diese Ruinenstadt Kapharnaum als Pilger besucht hat, der kann sich aus Erinnerung noch vorstellen, dass dort die Reste einer großen Synagoge stehen, und wenige Meter daneben wird das Haus des Simon, des heiligen Petrus, gezeigt, wo in den letzten Jahrzehnten eine moderne Kirche über den Ausgrabungen gebaut worden ist. Jesus als gläubiger Jude geht am Samstag mit seinen ersten Jüngern am Sabbat in die Synagoge zum gemeinsamen Gottesdienst und verkündet und predigt dort das Wort Gottes in Vollmacht, sodass die Leute gestaunt haben, was dort geschieht, weil sie spürten, er predigt anders als ihre Gesetzeslehrer und Schriftgelehrte, die immer wieder nur die Gesetze verkündet haben. Jesus verkündet das Evangelium vom Reich Gottes, die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er einen Heilsplan für uns hat, dass er uns von unseren Krankheiten und Leiden befreien möchte. Und nach dem Gottesdienst, wie gesagt, geht nun Jesus mit den ersten vier Jüngern, Simon und Andreas, Jakobus und Johannes, in das Haus des Simon und Andreas. Und da heißt es, die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett und sie sprachen mit Jesus über sie. Diese fünf Männer, die vier Jünger und Jesus, unterhalten sich über die kranke Schwiegermutter des Simon. Wir hatten am Mittwochabend bei uns im Haus Hildegard einen Bibelabend, wo wir mit mehreren Leuten zusammen waren und dieses Evangelium gemeinsam betrachtet haben. Und mir kam zum ersten Mal der Gedanke und die Frage, wo ist denn die Frau des Simon? Weil wenn die Schwiegermutter schon krank zu Bette liegt, hätte sich ja die Frau um die Männer kümmern können. War Simon schon verwitwet, er war ja doch schon älter, dass die Frau vielleicht bei der Geburt der Kinder gestorben ist. Jedenfalls von der Frau ist keine Rede, nur von der Schwiegermutter. Und sie reden über die Schwiegermutter, die krank mit Fieber im Bett liegt. Und was tut Jesus? Jesus hört sich die Not des Simon und Andreas an und er steht dann auf und er geht zu dieser kranken Frau. Ohne ein Wort zu sprechen, berührt er sie, fasst sie an der Hand und richtet sie auf. Und durch diese heilende Berührung Jesu befreit er sie von ihrem Fieber, das sie zu Bett niederstreckt. Denn es heißt, da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Wir wissen nicht, ob sie Jesus gebeten haben, die Schwiegermutter zu heilen. Aber er ist im Gespräch mit ihnen über die kranke Frau und Jesus ergreift Initiative, geht zu ihr, fasst sie an der Hand, richtet sie auf, heilt sie und befreit sie vom Fieber. Und diese Frau, sie sorgt dann für den Gast und die Gäste im Haus des Simon und Andreas. Das ist der eine Bereich, auf den uns das Sonntagsevangelium hinweist. Vielleicht auf diese Zärtlichkeit Jesu, auf die Achtsamkeit, auf die anderen zu hören und in der Not zu helfen. Und wenn wir den Abschnitt des Evangeliums weiter betrachten, da heißt es dann plötzlich, nun am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, ist eine Beschreibung, dass der Sabbat zu Ende ist. Der Sabbat, der Ruhetag, wo man sich vorher in der Synagoge zum Gebet gemeinsam getroffen hat, er geht zu Ende mit dem Untergang der Sonne und ein neuer Tag und neuer Abend beginnt. Die gläubigen Juden dürfen wieder arbeiten, dürfen wieder mehr Schritte tun. Und was passiert? Die Menschen ergreifen die Initiative, um nach dem, was sie vorher am Nachmittag in der Synagoge erlebt haben, alle Kranken und Besessenen nun zu Jesus zu bringen, der im Haus des Simon gerade zu Abend ist. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, vielleicht unsere eigene Wohnung, unser eigenes Haus, und da versammelt sich eine große Menschenmenge vor unserer Tür, was das für ein Tumult ist, was da für Erwartungen da sind. Und dann heißt es weiter, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und Jesus heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten. Und er trieb viele Dämonen aus. Interessant ist, das Wort zu betrachten und zu erkennen, Wenn es am Anfang heißt, man brachte alle Kranken und Besessenen zu Jesus, aber er heilte viele. Viele Kranke und viele Dämonen. Er hat nicht alle Kranke geheilt. Die Frage ist ja, warum kommen diese vielen Menschen vor die Haustür des Simon? Was erwarten sie von Jesus? Erwarten sie nur eine Wunderheilung, dass sie selbst geheilt werden und wieder ihr Leben weiter gestalten können? Suchen sie einen Wunderheiler? Oder sind sie so betroffen von der Verkündigung des Evangeliums, dass sie Jesus als den Messias suchen, als den vorhergesagten Retter und Erlöser des unterdrückten Volkes Israel? Was suchen sie? Und Jesus, denke ich, er ist Gottes Sohn, er erkennt in den Herzen der Menschen, was sie suchen. Er heilt nicht alle Kranke, nur um alles Leid aus der Welt zu schaffen. Nein, es heißt, er heilt viele von allen möglichen Krankheiten, die sie hatten. Körperliche, seelische, geistige. Und immer wieder im Zusammenhang mit diesen Krankenheilungen ist von den Dämonen die Rede. Er trieb viele Dämonen aus und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Und das ist wenige Stunden vorher in der Synagoge eben auch passiert. Während der Verkündigung ist dieser Mann in der Synagoge, der vom unreinen Geist besetzt war, und Jesus treibt ihn aus, weil dieser Geist sagt, was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das hat dieser unreine Geist, zu dem noch viele andere gehören, weil er von der Mehrzahl spricht, bekannt, Jesus ist der Heilige Gottes. Die Dämonen wissen, wer Jesus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, weil die Dämonen eben zum Reich des Satans und nicht zum Reich Gottes gehören. Sie wissen genau, dass Gott stärker ist als der Satan und dass da, wo Jesus ist, sie keine Chance haben. Jesus befreit die Menschen von den unreinen Geistern, von den Geistern der Gleichgültigkeit, des Widerstandes, des verschlossenen Herzens, von den unreinen Gedanken, die die Menschen besetzen und festhalten und es ihnen nicht möglich macht, ihre Herzen zu öffnen für das Reich Gottes. Ich glaube, deshalb ist es immer wieder bei Jesus in der Verkündigung verbunden, das heißt, und er treibt viele Dämonen aus. Weil er muss erst die Dämonen aus den Herzen und Seelen der Menschen vertreiben, damit die Verkündigung des Evangeliums, des Reiches Gottes, seiner Botschaft, von der Liebe Gottes, dass Liebe ein Interesse an jedem, dass Gott die Liebe ist und an jedem Menschen sein Interesse hat, dass er ihn retten will, dass das in offene Herzen fallen kann. Jesus an diesem Abend, er kommt eigentlich nicht zur Ruhe im Haus des Simon, denn er ist wirklich beschäftigt mit unzähligen Kranken und Besessenen, ihnen zu helfen. Und irgendwann werden die alle von der Haustür verschwunden sein und sie werden doch einige Stunden geschlafen haben, sodass es dann heißt, im weiteren Textverlauf, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Wenn wir uns diesen Tag, diesen Sabbat vorstellen, erst die große Predigt in der Synagoge, dann die Begegnung im Haus des Simon mit der Schwiegermutter, wo nicht viel Zeit blieb anscheinend, weil viele Kranke vor der Haustür waren, dass Jesus sich den Menschen wieder zugewandt hat, der kurze Schlaf, die kurze Nacht. Jesus braucht neue Kraft. Jesus braucht die Einsamkeit, um zu beten, um mit seinem Vater in Beziehung zu treten. An anderer Stelle im Evangelium sagt Jesus selbst, ich tue nur das, was der Vater mir sagt, und ich sage euch nur das, was ich vom Vater höre. Jesus braucht immer diese freie Beziehung, dieses Zwiegespräch mit dem Vater, um zu wissen, was er tun soll, was der Vater will für die Menschen. Modern gesprochen könnten wir auch sagen, Jesus lädt vielleicht auch wieder seine Energiebatterien wieder auf, seinen Akku in der Zeit des Gebetes, der Einsamkeit und Stille. Und er braucht dazu einen einsamen Ort, wo er ungestört ist. Wer da am See von Galiläa sich etwas auskennt, ist es vielleicht 1-2 Kilometer weiter, wo so kleine Höhlen gezeigt werden, was vielleicht dieser einsame Ort Jesu damals gewesen sein könnte. Mit Blick auf den See, mit Blick vielleicht auf die aufgehende Sonne nach der dunklen Nacht und den Sternen. Dort betet er in der Beziehung zu seinem Vater. Und da kommen dann plötzlich wieder Simon und seine Begleiter, also auch Johannes, Jakobus und Andreas. Sie eilen, weil sie ihn suchen. Und als sie ihn finden, sagen sie, alle suchen dich. Und Jesus, ihm kann es vielleicht zu viel sein, alle suchen dich, weil er genau weiß, dass nicht alle ihn als den Messias, als den Sohn Gottes suchen, vielleicht auch nur den Wunderheiler. Und seine Antwort ist ganz nüchtern, wenn er sagt, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist gekommen, weil er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das waren seine ersten Worte, Markus-Evangelium zu Beginn. Und es ist sein Auftrag, das Reich Gottes, das Evangelium von der Liebe des Vaters zu verkünden. Und er sucht diese Jünger, er sucht die Menschen, um einfach auch Mitarbeiter zu schulen, modern gesprochen, die er dann in späteren Abschnitten aussendet, um das Gleiche zu tun. Jesus ist gekommen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Und er zog durch ganz Galiläa und predigte in den Synagogen. Er predigte sozusagen in den Kirchen der damaligen Zeit, das Reich Gottes, die frohe Botschaft, und verbunden, er trieb die Dämonen aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass viele unserer Zeitgenossen auch von unreinen Geistern und Dämonen besessen sind. Wenn ich so das ein oder andere Mal im Zug fahre, bin ich in den letzten Tagen mit jungen Leuten in Kontakt gekommen, die mitten am Sonntagnachmittag oder Abend schon sehr betrunken waren, auch durch die Faschingszeit, und nicht gerade Worte der frohen Botschaft im Mund hatten, die besetzt waren vom Alkohol, vom Nikotin, von Drogen, von Gewaltausdrücken und was weiß ich noch alles. Das sind für mich die unreinen Geister, die Dämonen unserer Zeit, Mächte, die die Herzen unserer jungen Menschen besetzen und sie nicht offen sein können für die Botschaft der Liebe Gottes, weil sie vielleicht auch Gewalt in ihrem jungen Leben schon erfahren haben und eben nicht gute Dinge. Und ich möchte uns einladen, dass wir wirklich dieses Evangelium uns zu Herzen nehmen und auch daran glauben, Jesus tut auch heute noch diese Dinge, dass er Kranke heilt, Besessene befreit, das Evangelium verkündet durch Männer und Frauen unserer Tage, die es predigen in den Kirchen oder auch in den Exerzitienhäusern unseres Landes, dass auch sie die Vollmacht von Jesus haben und bekommen haben, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte uns einladen, denn wir feiern ja morgen den Gedenktag des heiligen Blasius, eines Heiligen, der auch Fürsprecher in Halskrankheiten und anderen Krankheiten ist. Und am nächsten Sonntag feiern wir den Welttag der Kranken, der ja auch auf den Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes, den 11. Februar, fällt. Es sind 9 Tage, die vor uns liegen. Und bringen wir nicht in unserem persönlichen Gebet, in unserem Fürbittgebet, die vielen Kranken und Besessenen, die wir vielleicht persönlich kennen, in einem Novenengebet an das Herz Jesu, dass er sie heilen und befreien will, ihr Herz frei macht für seine frohe Botschaft, damit sie auch glauben können, Gott will uns durch seine Liebe, durch seine Botschaft heilen. Jesus ist der Heiland und Erlöser der ganzen Welt, der Retter der Menschen. Dazu möchte ich uns einladen, dass wir uns einfach auch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Heil der Kranken, immer wieder wenden und vielleicht auch, wenn wir noch Zeit haben, das Pfingstsequenzgebet für unsere Kranken in den 9 Tagen beten, wo ja ganz viele Bereiche auch von Krankheit und Verletzung enthalten ist.
Danke, Schwester Petra. Hier noch der Hinweis auch, Sie spielen mir den Ball gerade schön zu. Heute Abend um 18.30 Uhr findet auch bei Radio Horeb in unserem Programm ein Gottesdienst um Heilung statt. Auch hier die Möglichkeit, dass wir mit unseren Krankheiten und Leiden zu Jesus kommen und auch Menschen ihm bringen, ihm auf den Altar legen, die leidend sind. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, Schwester Petra. Ihnen einen schönen Sonntag, das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie diese Sendung verfolgt haben. Ebenso alles Gute, es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.